Heute reden wir mal erstmal ein bisschen über Autos. Autos, die haben eine Grundausstattung und es gibt Autos, die haben eine Vollausstattung. Warte mal, hier stimmt was nicht. Das ist ein Auto mit Vollausstattung. Wenn du dir so ein Auto kaufst, dann brauchst du eine Zeit lang, um die ganzen Funktionen kennenzulernen. Die wirst du am ersten Tag nicht alle gleich erfassen und benutzen. Ja? Und wir haben auch, als wir unser Auto gekauft haben, gebraucht, das war auch schon ein paar Jahre alt, als wir es gekauft haben, aber da gab es Funktionen, die habe ich ein Jahr lang nicht entdeckt. Ich habe nach einem Jahr festgestellt, dass unser Auto eine Einparkautomatik hat. Also du fährst parallel neben ein Auto, fährst an der Parklücke vorbei und dann drückst du auf den Knopf, dann gibst du Gas, fährst rückwärts rein und das Lenkrad dreht sich so von alleine. Ja, das ist eine coole Sache. Ich habe ein Jahr lang nicht gewusst, dass das Auto das hat.
Die Frau, mit der ich vielleicht gemeint bin. Die Frau, die hat Schiss, wenn das Ding alleine einfach so nach hinten fährt und denkst, geht das auch gut?
Womit wir beim Thema wären. Weil manche trauen diesen Ausstattungen nicht. Die sagen, das benutze ich lieber nicht. Nachher fährt das Ding mich an die Wand. Ja? Also, das lasse ich mal lieber sein. Oder zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ich benutze die Hupe prinzipiell nicht. Ja, das mache ich einfach nicht. Oder du sagst, also ich weiß, mein Auto fährt 240, aber ich fahre nur 100. Gibt es auch solche Leute, ja? Also es gibt viele Funktionen von dem Auto, die man entweder aus Unwissenheit oder aus ideologischen Gründen oder aus Angst nicht benutzt. Ja, das gibt's. Das geht euch wahrscheinlich auch so. Benutzt ihr alle Funktionen von eurem Auto?
Nee. Bei der Magerausstattung wird er wohl alle benutzen. Lenkrad und so.
Jedenfalls, jetzt meine geniale Analogie. Ja. Also, Christentum gibt es eine Vollausstattung. Jesus hat uns, oder Gott hat uns eine Vollausstattung mitgegeben. Und es gibt Leute, die nutzen diese Vollausstattung nicht. Aus verschiedenen Gründen. Und über diese Vollausstattung will ich heute mal reden. Also die Vollausstattung bei Autos, die heißt GT zum Beispiel. Das heißt Grand Tourisme. Ist alles französisch in dem Bereich. Oder Deluxe, ja. So heißt das bei Autos und bei Gott heißt das Gnade und Errettung, diese beiden Begriffe. Da ist alles drin, da ist die Vollausstattung drin. So, Gnade, die Definition von Gnade, alles, was für ein gelingendes Leben als Wiedergeborene, alles, was wir für ein gelingendes Leben als wiedergeborene Christen brauchen. Gott schickt uns nicht in die Welt hinein und sagt, guckt, wie ihr irgendwie klarkommt, sondern er hat uns Ausstattung gegeben. Und zwar hat er uns ausgestattet mit lauter übernatürlichen Sachen. Die schauen wir uns gleich im Detail an. Aber er sagt, in dieser Welt wird es schwierig, mit deinen natürlichen Mitteln durchzukommen. Du brauchst übernatürliche Ausstattung dafür. Sonst wirst du das Leben nicht so leben können, wie ich es dir jetzt hier beschreibe. Also, Bereitstellung von allem, was wir brauchen. Es steht also alles zur Verfügung, wie in einem Auto. Es steht jetzt zur Verfügung, die Einparkautomatik. Ich habe sie ein Jahr lang nicht benutzt. Aber sie war da. Es war meine Dummheit, dass ich sie nicht benutzt habe. Und so stellt Gott uns alles zur Verfügung, ob wir es benutzen oder nicht. Wir müssen zugreifen. Es ist alles da. Es gibt kein Ansehen der Person. Also wenn du meinst, dass für dich gibt es das nicht oder so, so ist Gott nicht. Gott Er gibt es allen gleichmäßig. Das ist der eine Punkt. Der andere ist das Wort Errettung. Fast überall, wo wir im Deutschen das Wort Errettung haben, steht im griechischen Urtext das Wort Sozo. Und das Wort Sozo beinhaltet, das sagt eigentlich, du bist gerettet, beschützt, geheilt, versorgt, ganz gemacht, in einen gerechten Stand versetzt. Da gibt es noch, das kann man noch sehr weit ausführen. Aber das sind so mal die Kernsachen. Ich frage dich mal, wenn du das hast, wenn du gerettet bist, beschützt, geheilt, versorgt, ganz gemacht, fehlt dir noch was? Dann bist du schon ganz pumpelgesund. Ne? Also, über beide Punkte könnte man natürlich lange reden, aber das ist nicht das Ziel, wo ich heute hin will. Ich will auf unsere Ausstattung hin. Und deswegen schauen wir jetzt mal an, was unsere Ausstattung alles beinhaltet. Da stimmt was nicht. Wo ist die Ausstattung? Oh, Folie vergessen.
Die Ausstattung ist weg.
Dann lese ich es euch nur vor. Heiliger Geist.
Haben wir.
Christus lebt in uns. Die Gaben des Geistes, die Frucht des Geistes, check, die Waffenrüstung, die Namen Gottes.
Was meinst du genauer?
Jehova Jiri, Jehova Nissi, Jehova Rapha, Jehova Shalom. Seine Namen beschreiben seine Identität und die haben eine, sagen wir, eine Wirkung, eine Funktion. Wie können die benutzen? Dann haben wir Autorität verliehen bekommen.
Haben wir.
Zungensprache. Da kommen wir jetzt in den Bereich, wo manche sagen, das will ich nicht benutzen. Ja, gut. Dann haben wir die Schlüssel zum Himmel bekommen. Das Wort haben wir bekommen, die Bibel. Wunder. Ein Leib.
Du meinst aber nicht den hier.
Ich meine nicht den Leib Christi.
Ja. Den Körper haben wir auch, ja.
Und Lobpreis. So, da ist meine Liste jetzt mal zu Ende, aber die kann man wahrscheinlich noch weiterführen. All diese Dinge haben entweder sind von Natur aus übernatürlich oder haben übernatürliche Auswirkungen. Also ich sage mal, Heiliger Geist, den kannst du nicht anfassen. Die Bibel, wenn sie in gedruckter Form vor dir liegt, kannst du sie schon anfassen, aber sie hat übernatürliche Eigenschaften. All diese Dinge, das sind jetzt 12, die ich aufgezählt habe, all diese Dinge sind übernatürlich. Das heißt, ihr seid schon ganz schön schräge Vögel, dass ihr das normale, natürliche Denken verlassen habt und euch auf diese Dinge verlasst. Und das ist genau das, was Gott will, weil er ist Geist und wir sollen uns ihm annähern. Und deswegen müssen wir uns, oder deswegen hat er uns mit diesen geistlichen Dingen ausgestattet, damit wir mit ihm in Kontakt kommen können. Ein natürlicher Mensch kann das nicht. Für den ist das alles töricht, was wir hier reden. Aber wir sind so ausgestattet, dass wir mit dieser unsichtbaren Welt kommunizieren können und darin navigieren können. Das ist schon sehr faszinierend. Und ich gehe jetzt auf die letzten drei ein, Wunder, Leib und Lobpreis. Da will ich, auf diese drei möchte ich ein bisschen ausführlicher eingehen. Wunder sind eigentlich ein normaler Bestandteil des Lebens eines Gläubigen. Ihr wisst, dass Jesus die Jünger dafür getadelt hat, dass sie nicht gecheckt haben, dass er Wunder tut und das so schnell wieder vergessen haben. Ja, also die haben vorher das Wunder der Brotvermehrung gesehen und ein paar Stunden später verschmachten sie fast aus Angst vor einem Sturm und Jesus spricht ein Wort, der Sturm wird still und er tadelt sie dann dafür und sagt, warum habt ihr das nicht gemacht? Ihr könnt genauso Wunder bewirken wie ich. Das gehört zur normalen Ausstattung eines Christen. Jetzt sag du mal deinem ungläubigen Nachbarn, ich kann Wunder vollbringen. Der ruft dann gleich mal ein M-Ding an. Ja? Aber wenn wir verstehen, wie Wunder passieren, dann können wir in unserem Leben eine ganze Dimension hinzufügen. Dann können wir Dinge tun, die einem normalen Menschen verschlossen sind. Das ist schon, also wenn man da mal so richtig drüber nachdenkt, sind wir so weit weg von dem normalen Weltverhalten und Weltdenken. Ja, und wir haben Grund dazu.
Und unser Leben als Christ hat ja auch mit einem Wunder angefangen. Wir realisieren das gar nicht so. Aber wir wurden eine neue Schöpfung, eine neue Spezies, eine neue Kreatur. Das Alte fiel ab, obwohl wir immer noch dran festhalten, was falsch ist. Aber es ist was Neues entstanden. Und der Geist Gottes, der ja, wenn du so willst, Wunder ist oder übernatürlich ist, kam in unser Leben rein. Und wir haben einen lebendigen Geist gekriegt wieder. Das ist ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder, noch eins, ja. Und so hat unser Leben begonnen. Aber wir realisieren nicht ganz, dass es echt ein Wunder war, dass wir alle mit einem Wunder begonnen haben, ne? Ja. Als Christ.
Ja, es gibt einen tollen Vers, du fragst dich natürlich, ja, wie mache ich jetzt Wunder, wie mache ich das denn überhaupt, ne? Es gibt einen tollen Vers, der uns das erklärt. Ich frage euch, also Jesus spricht, ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und, natürlich ist das nicht Jesus, das ist Paulus. Oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt. Also, warum lässt Gott Wunder bei euch geschehen? Weil ihr hört und glaubt.
Und da bin ich wieder bei dieser Bekehrung. Ne? Wir haben das gehört, die haben uns erzählt. Also mir wurde erzählt, dass Jesus mich erretten kann. Und da habe ich gedacht, okay, ich kenne den nicht, aber mir geht es so schlecht, ich greife zu. Ich habe es gehört und geglaubt. Ja. Mit dem bisschen, was ich zur Verfügung hatte. Wusch, und das Wunder geschah. Und so gehen die weiteren Wunder auch.
Viel einfacher geht es ja nicht. Ne? Also hören und glauben. Die einzige Voraussetzung für Wunder ist, dass wir Gott im Glauben hören. Und dann können Wunder passieren. Also ich selber habe schon einige Wunder erlebt und ich habe auch Heilungswunder erlebt und an mir selber ein Heilungswunder erlebt und auch andere Wunder erlebt, Bewahrungswunder. Und das ist
oder einfach. Ich möchte mal so ganz in den Alltag rein, so kleine Wunder, sage ich mal, dein Schlüssel ist weg. Ja? Wo ist der Schlüssel? Du hast dich wund gesucht und findest ihn nicht. Dann kannst du sagen, Heiliger Geist, zeig mir den doch mal. Und wusch, siehst du ihn, läufst drauf zu, da ist er. Ja? Das ist nun nichts Sensationelles irgendwie. Und dennoch ist es ein Wunder. Es ist nicht natürlich, dass du plötzlich an diesen Punkt geleitet wirst, wo dieser olle Schlüssel liegt. Ne? Und so, denke ich, haben wir alle schon derartige Wunder erlebt. Ne? Aber wir wollen noch mehr, größere.
Also, wir wissen ja, dass meine Schafe meine Stimme hören, das ist in Johannes 10. Und wir wurden mit einer übernatürlichen Fähigkeit geschaffen, nämlich die Fähigkeit, Gottes Gedanken zu denken, Gottes Worte zu sprechen und seine Werke zu tun. Das hat er uns zugesagt. Und das ist die Herrschaft, oder das ist Gottes Ausstattung für uns, damit wir über die Schöpfung herrschen können. Wir haben alle Fähigkeiten, die es dafür braucht, um über die Schöpfung zu herrschen, bekommen. Wir können zum Beispiel über das Wetter herrschen. Ja, wir machen das im Sommer immer regelmäßig, wenn wir auf unserem Freizeitgrundstück da sitzen und sehen, da zieht ein Gewitter auf und dann sagen wir in Jesu Namen, du ziehst nicht hier vorbei.
Und wir machen das deswegen, weil diese Klimaaktivisten wieder einen Brutsommer vorhersagen, dann sagen wir von wem? Nix Brutsommer, hier gibt es einen schönen deutschen Sommer und das legen wir jetzt fest. Und wir waren schon sehr erfolgreich.
Ihr kennt vielleicht andere Beispiele, aber macht euch einfach bewusst, dass wir da bereits im übernatürlichen Bereich unterwegs sind. Und das ist normaler Alltag für Christen. Übernatürliches ist normaler Alltag für Christen. Das ist eine Ausstattung. So, ich will zum nächsten Punkt gehen, und zwar der Leib Christi. Das ist eine faszinierende Sache, weil also wir denken, wir werden manchmal von den Ereignissen um uns herum oder von dem Zustand der Gesellschaft um uns herum werden wir überwältigt, weil man sieht überall nur Not und Elend und Missstände und so weiter, und dann denkt man, hier würde ich gern was machen und da würde ich gern was machen und ich würde gern zum Beispiel in die Schulen gehen und da mal so richtig aufräumen und diese ganzen Gender-Scheiß Einhalt gebieten, oder ich würde gerne mich um Arme oder Obdachlose kümmern oder so. Und dann siehst du, und da gibt es da noch eine Baustelle, man müsste sich auch politisch engagieren und oh nee, wo fange ich denn an? Und dann bist du so überwältigt, dass du sagst, ich mache gar nichts. So. Und das Gute ist, dass es dafür eine geniale Lösung gibt. Die nennt sich der Leib Christi. Ja, und der funktioniert so. Ein unsichtbares Informationssystem schickt Aufträge an autonom und unabhängig arbeitende Arbeitsbienen. Die werden im christlichen Deutsch Heilige genannt. Und diese werden situationsabhängig in Echtzeit von einer allwissenden Zentrale so geleitet, dass sie sich perfekt ergänzen. Sie funktionieren wie ein genial konstruierter Organismus, ähnlich dem menschlichen Körper. So, wenn man das weiß, dann kann man schon mal entspannen. Dann muss man nur noch wissen, was ist mein Job, und dann werde ich an der richtigen Stelle das Richtige tun, und das Ganze wird von einer Zentrale gesteuert und wird zu einem sehr guten Ergebnis führen. Die Zentrale ist natürlich, also der Kopf des Leibes Christi ist Jesus. Jesus, genau. Genau. Also, der Leib leidet heutzutage ein bisschen, dem geht es im Moment nicht ganz so gut, weil manche sagen, meine Position hier gefällt mir nicht, ich gehe lieber woanders hin. Oder manche irren durch den Leib herum und sagen, ich finde meine Position nicht, ich weiß nicht, wo ich hingehöre.
Da kommt der kleine Zeh an die Nase und sagt, ich möchte eigentlich diese Position einnehmen. Oder die Nase geht an den Hintern und sagt, ich möchte dort sein. Und dann gibt es so kleine Missgeburten, sage ich mal. Ja. Da funktioniert der ganze Kram nicht mehr.
Also es läuft nicht ganz wie geschmiert, wie es sein sollte. Aber im Prinzip ist dieses Bewusstsein, zum Leib Christi zu gehören, sehr entspannend. Wir müssen nicht von einem Notfall zum nächsten rasen, ja, und das Schlimmste verhindern, sondern wir können relaxen und sagen, okay, ich weiß, da ist jemand, der wird den Auftrag kriegen. Ich sage euch für uns ein persönliches Beispiel. Als diese Knights of Hope waren, ja, im Schwarzwald, in Villingen-Schwenningen, da wurden wir halt auch gefragt, ob wir irgendwie mitwirken wollen und so weiter. Und wir wussten, unser Job ist nicht zu evangelisieren, sondern unser Job ist, wenn sich da Leute bekehrt haben, dass wir sie dann zu Jüngern machen. Ja. Wir sind also überhaupt nicht dahin gegangen, aber wir haben gesagt, okay, wir arbeiten gerne mit euch zusammen. Und du konntest dich da so registrieren, dass dann Leute, die sich bekehrt haben, irgendwo eine Stelle zum Andocken haben. Also wir wussten, hier ist unser Job, wir machen Jünger. Also wer hier sitzt, wird immer jünger. Und also wir machen Jünger, aber wir sind keine Evangelisten. Wir gehen also nicht auf die Straße und wir gehen nicht auf die Straße und predigen da, stellen uns auf eine Getränkekiste und predigen. Das ist nicht unser Job, wir haben einen anderen Job. Aber andere, da gibt es auch hier im Raum ein paar Leute, die das drauf haben, ja, die wirklich eine Laterne predigen können und die bekehrt sich. Und das haben wir halt nicht so drauf. Ja. Also, du musst wissen, wozu du geschaffen bist. Was ist dein Job im Leib Christi? Und wenn du das erkannt hast, dann ist das sehr entspannend. Dann weißt du, du machst das, und wenn die Not neben dir schreit, Ja? Die, manchmal schreit die ja richtig laut, dann weißt du, nicht meine Baustelle.
Wir sollen nicht der Not gehorchen, sondern wir sollen Gott gehorchen. Ja? Wobei, helfen kann man immer. Ja? Also nicht ganz extrem werden. Helfen momentan kann man immer.
Aber der eigentliche Ziel des Leibes ist, dass dir bei deinem persönlichen Wachstum geholfen wird. Und das, ich habe jetzt mal diese relevante Bibelstelle aus Epheser 4, Passion to Mission, übersetzt. Und das lesen wir mal durch. Es ist eine längere Stelle, aber es ist so gehaltvoll, dass es nicht langweilig ist. Und er hat einige mit Gnade zu Aposteln bestellt und einige zu Propheten. Einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und einige zu Lehrern. Und ihre Berufung ist es, alle heiligen Gläubigen zu nähren und vorzubereiten, um ihre eigenen Werke des Dienstes zu tun. Und wenn sie dies tun, werden sie den Leib Christi vergrößern und aufbauen. Also der Leib ist noch im Wachstum begriffen. Diese Gnadendienste werden so lange wirken, bis wir alle die Einheit im Glauben erlangt haben, bis wir alle die Fülle dessen erfahren haben, was es bedeutet, den Sohn Gottes zu kennen. Und schließlich werden wir wie ein einziger vollkommener Mensch mit den vollen Dimensionen geistlicher Reife und voll entwickelt in der Fülle Christi sein. Das ist ein Wort, gell? Das ist die Funktion des Leibes. Wir sollen uns gegenseitig so fördern und helfen, dass wir dahin kommen, dass wir wie ein Leib sind. Es ist noch ein kleines Stück Weges vor uns, aber ich finde diesen Gedanken faszinierend. Ja. Wir sind dazu da, dass wir uns gegenseitig helfen. Und deswegen brauchen wir uns. Deswegen dürfen wir uns auch nicht von irgendwelchen Verboten abhalten lassen, uns zu treffen. Pass auf, und jetzt kommt der Klopper. Und dann wird unsere Unreife ein Ende haben. Irgendjemand unreif hier? Dann wird unsere Unreife ein Ende haben. Und wir werden uns weder durch Schwierigkeiten erschüttern, noch durch neue Lehren oder durch Irrlehren von Verführern, die schlaue Lügen lehren, in die Irre führen lassen. Alle unsere Weisungen und Dienste werden von Christus ausgehen und uns tiefer in ihn hineinführen. Ich finde das so faszinierend. Ja? Wir haben eine total flache Hierarchie. Ja? Wir haben über uns nur Christus. Ja, wir brauchen keinen CEO und dann Vorstand und darunter die Führungsetage und keinen Papst. Ein Papst, ein Pastor, Kardinäle, genau. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben die flachste Hierarchie, die du dir vorstellen kannst. Ich direkt mit dem Chef. Jederzeit Zugang, jederzeit bereit für Teambesprechung, jederzeit. Ist das nicht faszinierend? Ja? All unsere Weisungen und Dienste werden von Christus ausgehen und uns tiefer in ihn hineinführen. Denn sein Leib ist nach seinem Ebenbild geformt worden und ständig als Einheit verbunden. Und jedem Glied sind göttliche Gaben gegeben worden, um zum Wachstum aller beizutragen. Wir tragen untereinander zum Wachstum bei. Und wenn diese Gaben im ganzen Leib wirksam sind, werden wir aufgebaut und in der Liebe vollkommen gemacht. Ist das nicht schön? Das ist so schön. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist der Leib, in den sind wir hineingeboren durch die Wiedergeburt. Das ist ein übernatürlicher Leib, den du nicht sehen kannst. Aber das ist so wichtig für uns zu wissen, ich kann mich auf die anderen verlassen, die um mich herum sind. Die sind dazu gemacht und haben den Job, mich mit aufzubauen. Und ich wiederum sie. Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist, so stellt Gott sich menschliches Zusammenleben vor. Das ist so anders als alles, was die Welt weiß. Okay, gehen wir zum dritten Punkt, den ich heute behandeln will. Die anderen Punkte, die nehme ich mir vielleicht ein anderes Mal vor. Aber heute mein dritter Punkt ist der Lobpreis. Lobpreis rückt alles ins richtige Licht. Habt ihr die Erfahrung vielleicht auch schon mal gemacht? Ja, du kommst rein und denkst über jenes nach und dieses und hast irgendwelche Probleme, wo du dran rumknabberst und weißt nicht so richtig, wie du die lösen sollst. Und dann fängt der Lobpreis an und im ersten Hälfte vom ersten Lied bist du noch irgendwie so in Gedanken und dann sagst du, oh, komm, ich lasse mich jetzt drauf ein und jetzt gucke ich nur auf Jesus. Und dann vergisst du erstmal, was du eigentlich für ein Problem hattest. Und während du dann im Lobpreis drin bist, kommen auf einmal Gedanken, die Lösung für dein Problem. Während du weggeschaut hast von deinem Problem. Ja? Oder du bist vielleicht stimmungsmäßig ein bisschen deprimiert und der Lobpreis fängt an und du sagst dir, okay, ich singe einfach mal mit, merkst gar nicht, dass auf einmal sich deine Stimmung total verändert hat. Denn im Lobpreis fängst du an, deinen Standpunkt zu verändern. Du siehst das, die Dinge nicht mehr aus deiner menschlichen Perspektive, sondern du nimmst Gottes Perspektive ein. Du schaust, was er denkt, du singst Worte, die er sagen würde, du sprichst seine Gedanken aus, du sprichst seine Sicht auf uns aus und dann siehst du die Welt auf einmal ganz anders. Es ist ein echter Perspektivwechsel. Während das passiert, heilt was in dir, werden Probleme bereinigt. Dinge kommen in Ordnung. Und dann gibt es zwei Grundfunktionen vom Lobpreis. Der eine ist der Zugang zu Gott, der andere ist das Verdrängen von Satan. Du hast durch Lobpreis, wenn du jetzt vorher gesagt hast, ah, ich würde gern wissen, was Gott dazu zu sagen hat, dann ist es gut, in seinen Vorhof mit Lobgesang zu kommen. Das ist, als ob du die Tür aufmachst in sein Reich. Und Gott sagt, wenn du anfängst, Lobpreis zu machen, sagt Gott, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dich mit mir befasst, dass du mir dienst, dass du deine Aufmerksamkeit, deinen Blick auf mich richtest. Es freut mich sehr, dass du da bist. Es bereitet ihm riesige Freude. Gleichzeitig macht dich der Lobpreis innerlich stark. Und gleichzeitig, das passiert alles auf einmal, hüllt dich ein übernatürlicher Frieden ein, wie die Welt ihn nicht kennt. Schon mal erlebt? Ja. Im Lobpreis spielt es keine Rolle mehr, was da draußen los ist. Welcher Druck auf dir lastet, Impfdruck, was weiß ich für einen Schwachsinn, ja, spielt keine Rolle mehr. Da denkst du gar nicht mehr dran. Du bist frei. Du bist frei von den Lasten und Fesseln dieser Welt. Faszinierend, gell? Einfach dadurch, dass du was singst. Der andere Aspekt, ich sage immer, Lobpreis ist auch geistliche Kampfführung. Und zwar, warum? Lobpreis fügt dem Satan entsetzliche Schmerzen zu. Ihr müsst euch vorstellen, Satan war ursprünglich ein Engel, der Lobpreis bringen sollte. Und Luzifer war ein Musiker. Mit ihm zeitgleich, man kann fast, in manchen Beschreibungen ist es so, als ob Musikinstrumente Teil seines Körpers waren. Also er war wirklich für Musik und für Lobpreis geschaffen. Und man kann sich vorstellen, wie sehr Satan es hasst, wenn er jetzt sieht, dass du seine Stellung eingenommen hast. Er hat vorher Gott Lobpreis gebracht, jetzt machst du das. Mit Christus in dir. Und er ist abserviert. Könnt ihr vorstellen, was das ihm für entsetzliche Schmerzen zufügt? Und da guckt er nicht gerne zu. Ja? Also haut er ab. Weit. Und er möchte natürlich uns dazu verführen, dass wir ihn anbeten. Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, den einzig wahren Gott anzubeten, ist das seine ultimative Niederlage. Er versucht uns dort hinein zu täuschen, ja, dass wir ihm in irgendeiner Weise Anerkennung und Anbetung schenken. Und er wird sich vielleicht auch nochmal aufbäumen hier in dieser Welt ganz konkret, dass wir ihn anbeten sollen. Aber solange wir unseren Lobpreis Gott geben, kämpfen wir im Grunde gegen ihn, denn das ist seine ultimative Niederlage. So, und jetzt möchte ich euch ein kleines Beispiel für Lobpreis aus dem Alten Testament zeigen, welche Funktion oder welche Kraft das hat. Eigentlich will ich zeigen, welche Kraft das hat. Und zwar gibt es in 2. Könige, Kapitel 18, die Geschichte von Hiskia. Der war der König von Juda, also hat in Jerusalem seine Königsherrschaft gehabt. Und er war seit langer Zeit mal wieder ein König, der Gott gehorsam war und ihm ergeben war. Und ein Zeitgenosse von ihm war Jesaja. Und Hiskia wurde von einer assyrischen Armee angegriffen. Ich spare mir jetzt die ganzen weiteren Umstände. Die hatten zunächst das Nordreich schon erobert und standen dann vor den Toren von Jerusalem mit einer riesigen Armee. Und dann hat Hiskia den Propheten Jesaja gerufen und hat gesagt, ey, wie geht denn das hier weiter, was soll ich machen? Und erst hat Hiskia versucht, sich freizukaufen, hat versucht, den Assyrern mit Geld, mit Gold, der hat den ganzen Tempel ausgeräubert, um so viel Gold wie möglich zusammenzukriegen, hat gesagt, hier, ich gebe euch all mein Geld und dann lasst ihr mich ja bestimmt in Ruhe. Die haben gesagt, vielen Dank für das Geld, aber wir werden jetzt euch trotzdem niedermetzeln. Und in der Situation hat Hiskia den Jesaja gerufen, der Jesaja hat zu ihm gesagt, ich sage jetzt mal die bekannteste Phrase daraus, sei still und wisse, ich bin Gott. So, und darüber gibt es ein tolles Lied und das hören wir uns jetzt zusammen an.
Ich möchte noch sagen, dieses sei still und wisse, ich bin Gott, das ist so ein Vers, den wir alle irgendwie so mal gehört haben, wissen gar nicht, wo der genau steht. Und das ist einfach gut. Oh, sei still und wisse, ich bin Gott. Und ja, aber wenn man das mal realisiert, zu welchem Zeitpunkt das aufgeschrieben oder gesagt wurde, wo wirklich die Feinde vor dem Tor standen und du keine Chance mehr hattest. Also auch in deinem Leben, wo Feinde vor deiner Tür stehen und du eigentlich keine Chance mehr hast. Und dann kommt dieser Spruch, sei still und wisse, ich bin Gott. Ja? Dafür ist der gedacht, der Spruch, der Vers. Hören wir uns mal dieses Lied an, ist in Englisch, aber ist übersetzt, ne? Ja. Ja. Einfach horcht mal rein.
Oh, come behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the wars to cease. How mighty one of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. And great, lift your voice to speak. The earth that bows and all the mountains move to their sleep. Oh Lord, you know the hearts of men, still you let them lift. Oh God, release the mountains, melt, come earth to us and
Oh,
oceans rolling on and on and on. The one who calms the wind and waves and makes my heart be still. Though the earth is wide and mountains more, it's you to see the nations rage. I know my God is in control. The ocean Lord, you are the Lord of all. The one who calms the wind and waves and makes my heart be still.
Und nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Weltreiche wanken. Seine Stimme erschallt und die Erde vergeht. Ja, richtig ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt und seht die Taten Jahwes, der Entsetzen auf der Erde verbreitet, der Kriege aufhören lässt und der ganzen Welt der Boden zerbricht und Speere zerschlägt und die Streitwagen im Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr, der Heerscharen, ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Selah, denkt darüber nach.
Und die Geschichte mit Hiskia ging dann so weiter. Am nächsten, also die gegnerische Armee lag vor seinen Toren, er bekam dieses Wort von Jesaja. Und am nächsten Morgen machte er das Stadttor auf und vor den Stadttoren lagen 185.000 tote Assyrer. Ein Engel des Herrn hatte diese Armee getötet. Und er ist still geblieben und wusste, Gott ist da. Ja, lasst uns einfach jetzt Lobpreis machen.